Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Auch heute freut es mich wieder sehr, hier einen neuen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Ich bin vorher in eine Tiefgarage gefahren, hier beim Airport Center, beziehungsweise mittlerweile beim Designer Outlet in Salzburg. Zwei Stocke ist es runtergegangen, dann bin ich vor dem DM-Schild gestanden, bin durch den Schranken durchgefahren und habe mich gleich auf einen E-Ladeparkplatz gestellt, der sehr großzügig unten ausgebaut wurde. Und es freut mich, dass ich jetzt mittlerweile hier im dritten Stock oben sitze, bin mit dem Lift draufgekommen, wurde sehr freundlich begrüßt und mir gegenüber sitzt seines Zeichens in der Doppelspitze beim Teilkonzern DM Österreich Geschäftsführer und diplomierter Informatiker Manfred Kühner. Herr Kühner, herzlich willkommen.
Ja, ich sage herzlich willkommen in unserem Hause und es freut mich, dass Sie das problemlos gefunden haben. Das ist bisher nicht allen gelungen, weil die Tiefgarage manchmal ein bisschen kompliziert anwirkt, aber Sie haben das super geschafft und ja, freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung und danke, dass wir das Gespräch mit Ihnen führen dürfen. Wenn ich jetzt so leicht über Sie hinweg schaue, über Ihren Kopf, dann sehe ich da schon einige Baukräne, die die alte Baumax-Filiale umbauen. Das ist ein Thema, glaube ich, auf das wir gleich zu sprechen noch kommen werden, weil Sie werden umziehen, Sie werden sich auch den Standort verändern. Bevor wir das machen, würde ich gerne zu Ihnen ein bisschen mehr erfahren, zu Ihrer Person. Ich weiß nicht, ob jeder Zuhörerin und jeder Zuhörer Sie auch persönlich kennt, beziehungsweise Ihren Werdegang kennt. Und deswegen, vielleicht können Sie kurz einmal abreißen, wie sind denn Sie in diese Position des Geschäftsführers gekommen?
Ja, das ist eine natürlich etwas längere Geschichte, weil ich schon 36 Jahre bei DM bin. Wo fange ich da an, damit es nicht zu lange wird?
Ne? Alle Zeit der Welt. Sie können gerne, man hört es ja im Dialekt auch schon, wenn in Deutschland beginnen.
Ich bin Deutscher und habe auch in Deutschland studiert. Sie haben es ja schon gesagt, diplomierter Informatiker. Schwerpunkt war für mich Medizin damals in Heidelberg. Und habe dann auch angefangen im Deutschen Krebsforschungszentrum als sogenannter HIWI, wissenschaftliche Hilfskraft. Habe da Ultraschall mich und solchen Dingen beschäftigt und natürlich war da die EDV ein wichtiges Hilfsmittel. Das hat man damals Ende der 70er, Anfang der 80er gerade entdeckt für die Medizin. Es war dann aber nicht meine Zukunft, weil man da permanent mit alten oder kranken Menschen zu tun hatte. Und habe mich dann komplett umorientiert. Bin zur Firma Schenker gegangen, war da zwei Jahre in der Zentrale, habe ein großes Netzwerk aufgebaut weltweit und wollte mich da entsprechend weiterentwickeln. Die Möglichkeiten hat es da nicht gegeben, hat damals mein Chef nicht gesehen, kann man sagen. Und habe mich dann halt neu orientiert, war zwei Jahre bei Schenker. Und da hat mich eine Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angesprochen. Die war von DM und die war sehr modern gestaltet. Und so bin ich dann zu DM gekommen. Ja, es gab da mehrere Alternativen. SAP war zum Beispiel eine davon. Hatte ich auch ein nettes Gespräch mit dem damaligen Mitgründer, Cira hieß er, ist mittlerweile leider schon verstorben. Und SAP war damals eine kleine Firma, die hatte 400 Mitarbeiter, allerdings einen Tennisplatz auf dem Firmengelände. Das war sehr fortschrittlich damals. Das hatte DM alles nicht. DM war sehr, sehr klein, hatte aber es geschafft, mir eine Vision zu vermitteln bei dem Einstellungsgespräch, nämlich den Glauben daran, dass man mit EDV den Handel besser machen kann, ja, besser für den Kunden und viele Dinge halt, wie soll ich sagen, es war einfach der Glauben daran, muss ich vorstellen, es war nicht so wie heute, Scannerkassen, das hat es alles nicht gegeben. Aber ich habe gesehen, dass da ein Unternehmensgründer da war, der es nicht wusste, wie es geht, aber er hat daran geglaubt, ne? Und das hat er da vermittelt und dachte ich halt, ja, da kann ich mich auch verwirklichen. So bin ich zu DM gekommen, das war 1985. Mhm. Da war DM in Deutschland wohlgemerkt 13 Jahre alt. Ja, also war noch relativ kleines Unternehmen. Es wurde in Österreich 76 gegründet. Und ich habe mich dann einfach mit der Entwicklung auch mitentwickelt, kann man sagen. Also was ich heute mache, hat natürlich mit meinen ursprünglichen Aufgaben in der EDV überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, und da gab es dann 1995 die Möglichkeit, nach Österreich zu wechseln. Das hat mich sehr interessiert, weil wir damals begonnen hatten mit der Ostexpansion. Ich habe Österreich immer von der EDV-Seite her mitbetreut und wusste natürlich, was da alles zu tun ist und was da alles zu machen ist und was man da auch erleben kann. Und mittlerweile sind wir ja in 11 osteuropäischen Ländern tätig. Und ja, das war die Entscheidung, in die österreichische Geschäftsleitung damals zu wechseln. Und so ist quasi mein Werdegang, ganz kurz beschrieben, bei DM. Und mir war es keinen einzigen Tag langweilig.
Was ich da spannend finde, und da würde ich gerne einhaken wollen, Sie sagen, Sie sind diplomierte Informatiker. Sie waren immer in der EDV tätig. Sie haben es angesprochen, Ende der 70er. Und jetzt sind wir hier in 2021. Ja. Das ist ja, einige Jahrzehnte mittlerweile, die Sie mitgemacht haben.
Genau.
Was hat sich da alles verändert? Wie war das für Sie am Anfang im Bereich EDV, Digitalisierung, Technologie?
Also das müssen Sie sich so vorstellen, als ich zu DM gekommen bin, habe ich ein halbes Jahr nichts mit der EDV zu tun gehabt, sondern es gab eine lange, lange Einarbeitung, was ich damals nicht verstanden hatte. Ich war ein halbes Jahr mehr oder weniger in den Filialen unterwegs, habe da alles machen dürfen oder müssen, ja. Und auch in den zentralen Abteilungen, die es damals halt nicht in der Ausprägung wie heute halt schon gab, um das Unternehmen eigentlich im Ganzen kennenzulernen. Und da bekommt man natürlich einen ganz anderen Blick, was ist das Kerngeschäft, ne? Also ich bin ja angetreten damals als der technischen EDV als Systemprogrammierer und hatte plötzlich eine andere Welt kennengelernt. Und da weiß man dann einfach, wofür man arbeitet. Mhm. Ne? Und was sich halt geändert hat, die Dinge von damals, wir hatten ein Rechenzentrum dann aufgebaut, das geht heute, das war vielleicht 400-500 Quadratmeter groß, das ist heute nicht einmal in einem, du brauchst heute nicht einmal ein iPhone dafür.
Wahnsinn.
Ja, ja, also nur um die Dimension vielleicht einmal ein bisschen abzustecken. Die Grunddinge sind eigentlich gleich geblieben. Mhm. Es ist nur alles sehr kundenfreundlicher, bedienerfreundlicher, schneller. Und die Dinge, die wir heute machen, die hatten wir auch damals schon auf dem Trapezen. Ja, wir konnten es nicht realisieren, weil es nicht bezahlbar war. Mhm. Ne?
Was Sie angesprochen haben, das Thema Doppelspitze, auf das würde ich gleich noch eingehen. Ja. Bevor wir das machen, kurze Frage an Sie. Wie wichtig ist denn für Sie dann auch das technische Verständnis gewesen? Weil Sie sind ja nicht zum Geschäftsführer geboren, sondern haben sich das ja auch über mehrere Jahre angeeignet. War das für Sie ein Startvorteil, dass Sie wirklich auch so technisch versiert waren und dann rausgegangen sind in die Filialen und auch von der Pike auf quasi das Businessmodell einmal erlebt haben?
Ja, das war sicherlich ein Vorteil, weil ich konnte mir dann einfach viel besser vorstellen, was zu tun ist. Ja? Weil ich habe natürlich durch den technischen Background die Möglichkeiten, die EDV bietet und was das Unternehmen quasi auch braucht, ne, konnte ich natürlich viel, viel besser einschätzen. Mhm. Das ist heute noch ein Vorteil. Mhm. Also ich kann heute noch, ja, wenn mir heute irgendjemand über irgendwelche Netzwerke oder über Windows oder was weiß ich was erzählt, kann ich das immer noch gut, ganz gut einordnen. Ne? Mhm. Obwohl ich es selbst nicht mehr installieren könnte oder so irgendwas. Mhm. Aber ich weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ja, und das ist jetzt sicherlich ein Vorteil. Also, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Mhm. Was wäre da vielleicht ein Learning oder das Learning, was Sie mitgeben würden, wenn jetzt ein Geschäftsführerkollege hier auch diesen Podcast hört, wenn Sie sagen, okay, das ist ein Tipp von Ihrer Seite an einen Geschäftsführer, was wichtig war, was Sie gelernt haben in den letzten Jahren?
Ja, also ich denke auch ein Geschäftsführer, also ist ein sogenannter Leader natürlich oder Führer sagt man ja nicht mehr so gerne, ne? Sollte auch immer in der Lage sein, mal wieder in den Detail reinzugehen. Er ist natürlich am Umkreis des Unternehmens tätig, ist vollkommen klar, ne? Hat auch viele, viele andere Aufgaben, aber er sollte doch in der Lage sein, auch fachlich mit den Menschen sprechen zu können, wenn es notwendig ist, aber möglichst natürlich nicht einmischen, wenn es nicht notwendig ist. Aber er muss immer mal in der Lage sein, auch irgendwo mal wieder einzusteigen. Mhm. Ist nicht notwendig, dass er im Detail alles weiß, aber vielleicht ist es richtig, dass er Fragen stellen kann. Mhm. Ne? Mhm. Fragen stellen ist ganz wichtig. Ne?
So würden Sie auch Leadership definieren für sich?
Naja, Leadership würde ich, ist ein Teil von Leadership, würde ich sagen. Also Leadership ist für mich Führung, sage ich mal. Ne? Und da hat man aus meiner Sicht einfach dafür zu sorgen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden im Unternehmen, die das Unternehmen permanent wandlungsfähig machen, ja, die halt zulassen, dass Veränderungen, die halt im Umfeld entstehen, adaptiert werden können. Ne? Mhm. Und zu den Rahmenbedingungen gehören natürlich auch die Arbeitsbedingungen dazu. Mhm. Die müssen modernisiert werden, der Zeit angepasst werden, sodass die Menschen dann auch gerne im Unternehmen arbeiten. Das ist für mich eigentlich die Grundaufgabe von Leadership.
Mhm. Da schwirren mir schon wieder viele Fragen im Kopf rum, die ich da gleich anschließen wollen würde. Stichwort Homeoffice, Arbeitsbedingungen etc. Das werden wir noch parken für den Moment. Jetzt würde ich noch auf die Doppelspitze kurz eingehen wollen, weil Sie das eingangs in unserem Vorgespräch auch schon angesprochen haben, dass es bei Ihnen vor allem so essentiell ist. Vielleicht könntest du kurz das Ganze mal ausführen. Wieso gibt es eine Doppelspitze? Was ist da der Hintergedanke? Und was sind vielleicht auch die Vor- oder Nachteile daran?
Ja, also eine Doppelspitze hatten wir jetzt seit 2009. Da ist der österreichische Unternehmensgründer in Pension gegangen, Günter Bauer, mittlerweile leider schon verstorben. Und da ging es dann eben darum, wie die Nachfolge gestaltet wird. Und da hat mein Kollege und ich, wir beide sind in Frage gekommen für diese Nachfolge und wir haben dann eine Idee gemeinsam geboren, wie wir das zusammen machen könnten. Mhm. Und weil wir kannten uns auch schon sehr lange, wir sind ungefähr gleich lang im Unternehmen und haben die Idee dann dem deutschen Gründer auch vorgestellt und war davon überzeugt, dass wir das können. Mhm. Und es hat sich ja bis heute bewiesen.
Wie würden Sie sich vielleicht beschreiben oder wie würden Ihre Mitarbeiter im engsten Kreise Sie beschreiben? Sind Sie ähnliche Typen oder haben Sie ähnliche Aufgabenbereiche? Beziehungsweise was ist vielleicht auch dahingehend das, wo Sie sich gegenseitig befruchten?
Ach, wir haben natürlich beide unsere Stärken und Schwächen. Das ist keine Frage. Und in diesen Stärken und Schwächen würde ich glauben, dass wir uns ganz gut ergänzen.
Mhm. Ja. Okay. Vielleicht da nochmal einhaken zu wollen. Sie haben ja gesagt, dass Sie im Teilkonzern DM Österreich tätig sind, wo auch die Vertriebsländer mit dabei hängen oder mit dranhängen. Vielleicht können Sie dieses Konstrukt, um hier den Brückenschlag jetzt zu schaffen, in Richtung DM nochmal skizzieren für jemanden, der das nicht vielleicht ganz versteht. Wie sind Sie hier aufgestellt vom Standort Österreich bzw. Salzburg aus und was fließt auch hier an Umsatz vielleicht auch alles rein?
Also gesellschaftsrechtlich ist es so, dass die Länder, die um Österreich drumherum liegen, also sagen wir, beginnt mit Tschechien bis runter nach Mazedonien, das sind 11 Länder, sind alles 100%ige Tochtergesellschaften von DM Österreich. Die haben alle eine eigenständige Geschäftsführung, haben alle eine eigenständige Beschaffung und einen eigenständigen Betrieb. Die Länder sind, wenn Sie so wollen, selbstständig organisiert. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass wir uns in kulturellen Fragen in einer gleichartigen Richtung bewegen. Also wenn Sie beispielsweise unsere Unternehmensphilosophie mal hernehmen, ich habe hier unser Leitbild mal mitgebracht, das gilt natürlich in allen Ländern. Mhm. Ne? Und so sind wir aufgestellt. Es gibt in jedem Land gibt's Aufsichtsräte, die sind von österreichischen Geschäftsführern besetzt. Mhm. Das ist die, würde ich mal sagen, ist die Linienorganisation. Mhm. Und dann gibt es aber auch eine vertikale Verknüpfung, die findet auf den Fachbereichen statt. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, die Einkaufsabteilung oder die Vertriebsmanager oder auch die EDV, die arbeiten natürlich in einem hierarchiefreien Raum zusammen. Mhm. Ja. Und so sind wir im Wesentlichen organisiert. Das heißt, wir haben eigentlich eine vertikale und eine horizontale Organisation. Das eine ist die fachliche Zusammenarbeit und das andere ist die gesellschaftsrechtliche Aufstellung.
Mhm. Ja. Da einen interessanten Punkt dazu, weil auch die Salzburger Nachrichten, ich glaube jedes Jahr oder alle paar Jahre, Zahlen rausbringt, wer so die größten, besten Unternehmen in Salzburg sind, beziehungsweise die hier stationiert sind. Und da ist DM auch immer in den Top 10 mit vertreten. Und ich habe mir die Unternehmenszahlen angeschaut. Sie sind auch hier in Salzburg mit fast 3 Milliarden Umsatz bereits beziffert. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht es, dass so viel Umsatz zusammenkommt?
Ja, der Umsatz ist die Addition aller Filialumsätze. Und die neuesten Zahlen gehen ja jetzt bald on air, aber sie sind dann über 3 Milliarden.
Gut, Sie haben jetzt über die Umsätze etwas gesprochen. Vielleicht das Thema noch Filialen. Wir haben gehört, okay, das sind schon plus minus 3 Milliarden Umsatz, die in der DM-Gruppe quasi auch hier im Fokus mit Österreich bzw. Den angehängten Ländern ablaufen. Wie viele Filialen sind hier eingehängt?
Also in Österreich sind es knapp 400 Filialen. Und in den verbundenen Ländern, nennen wir das, sind es 1400 Filialen. Okay. Das heißt, wir sind so bei 1800 Filialen.
Ja. Ich habe zum Eingang des Podcasts auch angesprochen, dass ich hier hinter Ihnen die Baustelle sehe. Ich will auch ein bisschen den Schwenk hier wieder machen in Richtung Wirtschaftsstandort Salzburg. Wie sind Sie denn zu der Entscheidung gekommen, dass Sie nur hier einen Steinwurf weg sich quasi relocaten oder in ein neues Bürogebäude gehen? Und wie wichtig ist für Sie als Geschäftsführer oder als Doppelspitze auch der Wirtschaftsstandort Salzburg, um hier auch zu bleiben und nicht zu sagen, okay, wir wandern ab und wir gehen woanders hin?
Ja. Also wie ist es zu dem neuen Standort gekommen? Das ist relativ einfach. Wir sind jetzt schon seit 1992 hier, sind auch hier schon mal umgezogen, damals von dem Büroturm, als das Airport Center umgebaut wurde in das ehemalige Schweighofer Gebäude. Und es ist uns schlicht und ergriffen einfach zu eng geworden. Wir haben jetzt zum Beispiel mein Büro ist jetzt drüben im Hotel. Mhm. Ja. Da haben wir eine Brücke gebaut von dem ehemaligen Schweighofer Gebäude zu dem, muss ich mittlerweile sagen, ehemaligen Hotel. Ne? Mhm. Und wir sind halt über 500 Mitarbeiter mittlerweile hier. Und da war halt dann die Frage, können wir hier was dazu nehmen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, ohne dass wir jetzt den Standort im Wesentlichen verändern müssen für Mitarbeiter? Ne? Wir sind ja alle gewohnt, jetzt hierher zu kommen. Die öffentlichen Verkehrsanbindungen sind sehr gut. Und da ist unser Vermieter, ist die Wiener Städtische, ist hier der Vermieter und ist drüben auch der Vermieter, hat uns da was angeboten. Und das war für uns natürlich wunderbar. Das ist ideal, würde ich sagen. Kommt ein Stockwerk drauf und wird natürlich auch mit den sehr modernen gestaltet, wie man es halt heute hat, was für Homeoffice notwendig ist. Wir haben hier auch schon in dem Stock entsprechend was aufgebaut, ausprobiert, wie Menschen jetzt in den moderneren Arbeitswelten zusammenarbeiten können und auch wollen. Ne? Mhm. Und das wird drüben natürlich im großen Stil dann auch realisiert. Also sprich, es gibt wenig Arbeitsplätze, die noch fix dann sind, sondern mit Homeoffice gibt es natürlich die Variabilität bei der Arbeitsplatzdefinition. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, dass man sich zurückzieht, ne, in entsprechende Räumlichkeiten, wo man Teambesprechungen oder auch vielleicht Einzelarbeit machen können, wenn man es möchte, wenn es zu Hause vielleicht nicht gerade geht. Und solche Dinge sind da realisiert. Wir haben uns da auch von Experten entsprechend beraten lassen, ne, und haben auch die Mitarbeiter mit eingebunden, was sie denn brauchen, ne, und was sie da auch mögen. Ne. Mhm. Und nach diesen Gesichtspunkten wird das alles dann entsprechend neu gestaltet. Ne.
Okay. Da vielleicht anknüpfen zu wollen, das Stichwort Arbeitsbedingungen, Homeoffice und die Arbeitsplätze. Wenn Sie jetzt von 500 Mitarbeitern sprechen, wird es dann auch so sein, dass es da drüben 1:1 genauso viele Arbeitsplätze gibt? Oder geht man da bewusst schon in die Richtung, okay, ich mache nur 400 fixe Arbeitsplätze, weil 100 sowieso in meinem Homeoffice sind?
Genau, also es gibt dann weniger Arbeitsplätze, aber dafür mehr öffentliche Flächen. Ne? Okay. Also der Flächenbedarf ist deswegen nicht geringer. Mhm. Ja, das muss man auch sagen. Also man spart nicht an Quadratmeter und nicht an Miete, aber es ist eine andere Art, wie zusammengearbeitet wird. Ne?
Mhm. Ja, finde ich spannend und es ist auf jeden Fall ein Ansatz und spricht auch wieder für DM und ich sage mal für ihre Führung, dass sie sagen, okay, sie wollen da auch so fortschrittlich und modern in das reingehen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Salzburg, war das jemals ein Thema, dass man auch sagt, okay, aus Salzburg geht man weg?
Ja, oder? Es war nie ein Thema. Okay. Es war nie ein Thema. Es war damals vom Gründer ein Wunsch, also von Götz Werner, dass die Zentrale in Salzburg ist und seit es in Salzburg ist, war es nie ein Thema. Okay. Die erste Filiale war übrigens in Linz und nicht in Salzburg. Die gibt es heute noch, die sind in Linz am Taubenmarkt, weil in Linz beginnt, sagt man in Österreich.
Ne? Das ist allerdings richtig, aber wichtig ist, dass sie jetzt in Salzburg hier sind und dass wir die Steuern zahlen.
Genau,
weil das ist
die Zentrale bleibt in Salzburg, richtig, das ist keine Frage.
Ah, perfekt. Also das ist natürlich sehr interessant. Vielleicht schaffen wir nochmal die Kehrtwende zu Ihrer Person, weil wir gerade auch ein bisschen über das Thema Leadership das schon angeknüpft haben. Wie würden Ihre engsten Mitarbeiter bzw. auch die Führungsebene Ihren Führungsstil beschreiben?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, deswegen wollen wir gerne Ihre Antwort hören.
Ich kann nur sagen, was ich hoffe, wie Sie es beschreiben würden, weil wir haben natürlich auch immer Umfragen bei Mitarbeitern, wie jetzt die Führung bewertet wird. Ja. Mhm. Bisher sind wir da extrem gut weggekommen bei den Bewertungen. Und ich hoffe, dass sie mich als authentisch beschreiben würden, weil ich bin jemand, der sagt, die Authentizität ist eigentlich ganz was Wichtiges als Führungskraft, dass man auch das, was man sagt, auch tut. Ja. Mhm. Und nicht, wie sagt man so schön, Wasser trinkt und Wein predigt oder umgekehrt. Ja. Mhm. Also das soll das nicht sein, sondern man soll nachvollziehbar sein. Und das hoffe ich, dass ich das in meinem Leben geschafft habe. Und ich habe mal gesagt, ja, wenn Mitarbeiter bereit sind, für mich durchs Feuer zu gehen, dann mache ich wahrscheinlich was Richtiges. Ne? Also es sind viele Menschen in Pension gegangen, die mir Dankesbriefe dann geschrieben haben, wo ich auch gar nicht gewusst habe, dass ich für sie im Leben eine wichtige Rolle gespielt habe. Und das war für mich eine riesige Bestätigung, wenn man dann sowas bekommt. Du kannst sagen, habe ich vielleicht nicht alles falsch gemacht.
Ja. Da bin ich überzeugt davon, weil sonst wären sie auch nicht in der Position, vor allem über diese lange Zeit. Was mich da interessiert und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schafft man es, dass man auch über so viele Jahre hinweg dann auch immer am Ball bleibt? Weil ich schätze mal, Führung vor 20 Jahren war anders als jetzt. Mehr Top-Down, weniger auf Augenhöhe, was auch immer. Wie geht das? Wie sind Sie persönlich auch immer da so vorne dabei geblieben, dass Sie sagen, das hat funktioniert?
Ich würde sagen, das hängt mit den Genen von DM zusammen. Mhm. Ja. Und wenn Sie unsere Unternehmensphilosophie hernehmen, dann steht da ganz genau beschrieben, in relativ wenigen Sätzen, wie wir eigentlich sein wollen. Das ist natürlich ein Idealbild. Ne? Es geht eigentlich so los, dass man sagt, wir sehen als Wirtschaftsgemeinschaft die ständige Herausforderung, ein Unternehmen zu gestalten, durch das wir. So, ständige Herausforderung, Unternehmen gestalten. Das gilt ja für alle Mitarbeiter, es gilt nicht nur für die Führungskräfte, durch das wir die Kundenbedürfnisse veredeln wollen, in ihrer Anspruch. Mhm. Ne? Ein großer Anspruch. Mhm. Ne? Was heißt das? Ne? Durch das wir Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten bieten wollen und vorbildlich im Umfeld wirken wollen. So, das sind drei riesige Ansprüche, ne, die man da stellt. Und wenn man sich permanent mit diesen Ansprüchen auseinandersetzt, überall, ne, also nicht nur in der Geschäftsführung, sondern auch bei den Mitarbeitern, was bedeutet das für mich, die ich an der Kasse arbeite zum Beispiel? Ne? Was heißt das? Ne? So, und dann entsteht halt eine bestimmte Unternehmenskultur über solche Fragen. Ne? Mhm. Und diese Unternehmenskultur hat mich auch durchgetragen durch diese vielen Jahre. Also ich habe es vorhin gesagt, mir war es nie langweilig, ne, sondern ich konnte immer gestalten. Und das war eigentlich das Entscheidende.
Sie haben die Unternehmenskultur angesprochen und jetzt auch die Veränderung in das neue Gebäude rüber und dass Sie da auch wirklich Arbeitsbedingungen, das Umfeld so weit schaffen wollen. Vielleicht ein Thema, das man da anhängen darf. Wie schwer tut sich DM, man hört jetzt immer auch Fachkräftemangel und es ist schwierig auch Mitarbeiter zu bekommen, dass man hier auch gute, ausgebildete Leute in das Unternehmen bringt, einerseits hier in der Zentrale, aber natürlich auch in den Filialen draußen. Mhm. Was macht da vielleicht DM anders als der Mitbewerb?
Ich kann sagen, was wir machen, was wir anders machen wie ein Mitbewerb, ist, weiß ich nicht so genau, ne? Aber letztendlich hängt es, glaube ich, mit unserem Menschenbild zusammen, das wir sehr pflegen. Ja. Also wir sehen den Mensch jetzt nicht als den Homo economicus, ne, ein Reizreaktionswesen, sondern wir sehen den Menschen als denkendes Wesen und als jemand, der auch Initiativen setzen möchte. Ne. Durch dieses Menschenbild wollen wir uns auf Augenhöhe begegnen, egal in welcher Hierarchiestufe das man steht. Mhm. Ne? So, und das versuchen wir. Ja? Das gelingt nicht immer, natürlich. Ne? Das ist ein Idealbild. Mhm. Ne? Dem streben wir aber nach. Mhm. Ja? Und zwar ernsthaft. Mhm. Und das merken, glaube ich, die Mitarbeiter. Und es ist als Chef natürlich schwieriger. Ne? Das ist überhaupt keine Frage, wenn man sich nicht in diese Anweisungskultur begibt, sondern eben auf die Augenhöhe. Ne? Ich meine, Sie haben vorhin angesprochen, wie viele Mitarbeiter wir sind. Wir sind über 24.000 Mitarbeiter. Wenn man sich nur vorstellt, was diese Menschen alles wissen. Mhm. Ja? Mhm. Wenn man sich das zunutze machen kann und sie auch noch in die Lage versetzt, selbst initiativ zu werden, ja, was Besseres kann im Unternehmen ja nicht passieren. Ja? Mhm. Also wenn DM wüsste, was DM alles weiß, sage ich immer. Ne? Ja? Und das gilt eigentlich für jedes Unternehmen. Mhm. Ne?
Aber es ist ein interessanter Ansatz, auch von der Geschäftsführungsseite, das ja so zu sehen und zu denken. Vielleicht spielen wir das Spiel noch weiter, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir sind zigtausende Mitarbeiter, dann einige hundert auch hier noch in der Zentrale. Wo wird DM, wie wird sich DM weiterentwickeln? Wie sehen Sie auch vielleicht den stationären Handel etc. in der Zukunft? DM 2030, was würden Sie skizzieren?
Also stationärer Handel wird bei uns sicherlich das Hauptgeschäft bleiben bis 2030. Also wir sehen online und stationär als Symbiose. Mhm. Ja. Also weder das eine noch das andere, sondern es ergänzt sich einfach. Ne. Und es hat jeder die Wahl, was er machen kann, auch bei uns. Ne. Wir sind ja auch online natürlich tätig. Es war jetzt in der Pandemie ganz gut, dass das so war, weil das hat natürlich ziemlichen Zuwachs im Online gebracht, was im stationären nicht so war, das muss man auch sagen, speziell in der ersten Lockdown-Phase. Deswegen ist es Symbiose und ich sage mal, das ganze Omnichannel, wenn man das mal vielleicht so nennen möchte, weil OTC ist over the counter, ne? Das ist ganz was anderes.
Alles gut.
Ja, ja. Dann ist es natürlich schon, ich sage mal, gegenseitig befruchtend, ne? Weil online können Sie alles Mögliche an Informationen spielen, was jetzt stationär vielleicht nicht so geht. Ne? Aber letztlich, sage ich mal, ist es entscheidend, dass die Menschen dann bei uns einkaufen. Ne?
Finde ich einen sehr interessanten Ansatz und eine sehr interessante Denkweise, die Sie hier schon auf 2030 raufskizzieren. Was ich ganz spannend gefunden habe, ist, wie Sie so über die Unternehmenskultur gesprochen haben, über das Menschenbild des Reizreaktionswesens. Also man merkt ja schon, Sie versetzen sich ja auch dem immer ganz stark in Ihre Zielgruppe rein und die Personen, die bei Ihnen auch im Endeffekt in die Filiale reingehen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Vielleicht können wir jetzt nochmal einen Sprung machen in Richtung, was das letzte Jahr war. Ich glaube, das interessiert auch viele von unseren Zuhörern und Zuhörern, Stichwort Pandemie und dann vielleicht auch noch, wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde angelangt, in Richtung der Salzburger Unternehmer, der Salzburger Gründer. Und deswegen hier die Frage an Sie, wie war für Sie persönlich, beziehungsweise auch für das Unternehmen, das letzte Jahr 2020, seit dem Lockdown quasi mit März, wie hat sich das auf Ihr persönliches Wesen, auf Ihr Tun und auf die Geschäftszahlen natürlich auch wiedergeschlagen oder wieder gespiegelt?
Also der erste Lockdown war ja im März, glaube ich, 2020, März, April, Mai, so ist es gegangen. Und das hatte für uns in der Zeit schon besondere Auswirkungen. Wir haben ja auch Dienstleistungen in unseren Filialen, also Friseurstudios und Kosmetikstudios, die mussten geschlossen werden. Da sind über 2000 Mitarbeiter tätig. Da war die Kurzarbeit für uns eine gute Sache, muss man sagen, ne? In dieser Schließungszeit. Und die Dienstleistungen haben dann aber auch, die machen ungefähr 10% von unserem Umsatz aus, muss ich sagen. Mhm. Das gibt es nur in Österreich übrigens, nicht in den Ländern. Haben nachhaltig Umsatzeinbußen, weil die Menschen einfach weniger diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mhm. Das heißt, dass sie vielleicht weniger Geld haben aus den bekannten Gründen oder dass sie auch durch Homeoffice vielleicht weniger auf ihr Äußeres achten wollen oder müssen. Mhm. Ne? Im Handel, im Drogeriehandel war es so, dass der März und April hatten wir ziemlich starke Umsatzeinbußen. Da war sowas zu beobachten, weil es war ja ein ganz harter Lockdown, wo man auch nicht außer Haus gehen durfte teilweise. Mhm. Dass die Menschen ein sogenanntes One-Stop-Shopping gemacht haben. Das heißt, sie haben nicht mehr da eingekauft, wo sie sonst einkaufen, sondern sind an einer Stelle, und das war in der Regel, da war das der Lebensmittelhandel, ne? Mhm. Wo sie da auch dann die Drogerieprodukte eingekauft haben. Das hat sich mittlerweile alles wieder geändert. Gott sei Dank, kann man sagen, und haben wir eigentlich ganz gut geschafft, ne? Diese Zeit zu überstehen. Ja. Das war so, kann man sagen, 2 Monate, die uns, ja, wo sich das Einkaufsverhalten dann auch wieder rückentwickelt hat. Aber es gibt dann Standortkategorien, die sind die typischen Nahversorger, die jetzt nachhaltig davon profitiert haben, ne? Also Einkaufszentren haben sehr, sehr stark gelitten. Das ist ja bekannt, glaube ich. Ne? Und sind auch heute noch nicht ganz auf dem Niveau, wie sie vor dieser Covid-Krise waren. Ne? Weil haben sich einfach ein paar Einkaufswege bis jetzt nachhaltig verändert.
Verändert und angepasst, ja.
Ja, wird man sehen, ob das jetzt so bleibt. Es wird sich wieder ändern. Ne? Es bleibt nie gleich.
Ich glaube, das Einzige,
aber man muss es beobachten, natürlich. Ne? Und dann seine Entscheidung, wenn es um Standorte geht, halt anpassen. Ne?
Wie gesagt, die einzige Konstante ist ja die Veränderung.
Ich glaube, genau.
Da können wir zustimmen. Wenn wir jetzt den Standort Salzburg uns angeschaut haben, und auch da haben wir natürlich nicht nur mit dem Podcast Let's Talk Leadership viele Einzelgespräche geführt mit Unternehmern. Es ist ganz unterschiedlich. Also man sitzt in der Städtehotellerie, da ist noch ein bisschen schwieriger. Wir sind auch mit dem Podcast gewesen beim Flughafen Salzburg, da ist es noch ganz schwierig. Die erwarten erst 2023, 2024 wieder ein Vorkrisenniveau. Und deswegen ist es, glaube ich, auch schwer zu sagen, okay, man kann alle über einen Kamm scheren. Im Handwerk merkt man es, im Gewerbe, die haben jetzt eher Probleme, dass sie die Supply Chain nicht irgendwie so befüllen können und nicht das Material bekommen. Vielleicht hier, und das ist wirklich schon eine der abschließenden Fragen, sonst sprengen wir hier den Rahmen, von Ihnen noch einmal eine Einschätzung im Hinblick auf das Thema Gründen beziehungsweise auf die jungen Unternehmer. Was könnten Sie mit Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt gesammelt haben in den letzten Jahrzehnten in Ihrer Führungsposition bei DM, aber natürlich auch im privaten Umfeld, den jungen Unternehmern da draußen, die zuhören, mit auf den Weg geben? Was sind vielleicht Tipps und Tricks? Worauf sollten Sie achten? Haben Sie im Vorstand das Thema authentisch oder Authentizität angesprochen? Was sind vielleicht auch noch ein paar andere Soft Skills oder Hard Skills, die Sie jetzt teilen wollen würden? Es wird eine sehr offene Frage.
Ja. Also ich glaube, wenn man selbst ein Unternehmen gründet, muss man erstmal von seiner Idee, glaube ich, überzeugt sein. Sonst würde man das ja nicht machen. Und ich bin selbst auch mal vor dieser Frage gestanden, muss ich ehrlich gestehen, und habe es dann nicht gemacht. Und wenn ich da im Nachhinein das betrachte, dann würde ich da vielleicht eine Sache draus ableiten. Natürlich, es muss Geld da sein am Anfang. Das war zum Beispiel bei mir das Problem. Das war eben nicht da. Ja. Und mir hat es dann an der Hartnäckigkeit gefehlt,
okay.
Ja, das aufzutreiben, sage ich mal. Ne? Und bin dann vielleicht den leichteren Weg gegangen, der auch nicht schlecht war, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ja, aber die Hartnäckigkeit, die halte ich schon für sehr wichtig, ja? dass man da dran bleibt, weil es ist am Anfang bestimmt sehr schwer, denke ich mal, ne? Weil man hat noch keine Kunden. Ne? Mhm. Das muss man erst aufbauen. Und ich habe ja ein paar Grundsätze gesagt, wie wir Menschen sehen, vielleicht auch mit diesem Menschenbild dran gehen. Dass am Anfang ist es natürlich schon so, wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist man erstmal in einer Pionierphase. Ja? Mhm. Und in der Pionierphase ist es wichtig, dass einer da ist, der sagt, wo es lang geht und was wofür das Unternehmen stehen soll. Mhm. Also das ist so das klassische Vorbild. Ne? Mhm. Wenn aber jetzt ein Unternehmen wächst, dann kommt es halt dann darauf an, wir sagen dann, da kommst du in eine Differenzierungsphase. Ne? Dann bilden sich die Organe aus. Ne? Also wir sehen ein Unternehmen als Organismus. Ja? Und ein Organismus entwickelt sich halt. Ne? Da bilden sich Dinge. Und irgendwann ist es dann natürlich so, dass ein Organ ohne das andere das Unternehmen nicht lebensfähig macht. Ne? Mhm. Also wenn bei uns der Einkauf nicht da wäre, könnte man nichts verkaufen. Wenn die Logistik nicht da wäre, wäre Gewahre da unten. Und wenn der Strom nicht da ist oder die EDV nicht funktioniert, dann geht nichts mehr. Das war am Anfang natürlich nicht so. Das heißt, am Anfang ist es halt wichtig, dass einer die Fahne hochhält und vorausläuft. Ne? Mhm. Aber dann kommt der Moment, wenn ein Unternehmen wächst, dass sich das anfängt auszudifferenzieren. Und das muss ein Unternehmer auch erkennen, wann es soweit ist, dass er quasi loslassen muss, ne? Und ja, ich sage mal, Aufgaben den Organen, die sich dann bilden, das lässt sich gar nicht verhindern, ne? Dass er denen das überlässt. Mhm. Ja? Und dann entwickelt sich, wenn man dann wächst, entwickelt sich es natürlich dann weiter und dann die Differenzierungsphase ist ja immer gekennzeichnet davon, dass dann so Zäune aufgebaut werden. Ne? Und die, dann kommt der nächste Schritt, wie überwindet man die? Ne? Mhm. Und das kann man eigentlich in jedem Unternehmen beobachten, das war bei uns auch so. Ja, oder ist auch so. Also wenn wir ein neues Land gründen, dann ist es wichtig, dass da vorne einer steht und den Menschen sagt, so das und das und das und das und das muss gemacht werden. Ne? Mhm. So, wenn das wächst, die Filialen werden mehr, dann brauchst du es eigentlich nicht mehr, ne? Sondern dann geht es halt mehr in die Abteilungen, die bilden sich dann halt und irgendwann sagt man, naja, aber wieso machen die das und die jenes und so weiter? Brauche ich das überhaupt? Ne? Weil man muss sich ja vorstellen, keiner arbeitet für sich.
Na, ist ja klar.
Ja? Mhm. Jeder arbeitet immer für jemand anders.
Mhm. Ne? Für die Sache.
Für genau. die Sache. Ne? Mhm. Und wenn man dann sagt, Kundenbedürfnisse veredeln, man hat ja auch interne Kunden, dann ist ja die Frage, was hat der für ein Bedürfnis und wie kann ich das mit meiner Kenntnis veredeln, ne? Dieses Bedürfnis. Ne? Also sagen wir Beispiel, was vielleicht nachvollziehbar ist, jeder braucht Waschmittel. Ne? So, das ist Bedürfnis. Ne? Aber welches Waschmittel, wie umweltfreundlich das sein soll, Nachfüllstationen jetzt beispielsweise bei uns, ne? Diese Möglichkeiten zu bieten, ne? Das gilt aber auch für interne Kunden. Ne?
Ja. Verstehe schon.
Ja.
Aber wenn Sie das jetzt runterbrechen wollen würden, abschließend vielleicht auf wirklich auf drei Kerneigenschaften als Leader, die es brauchen wird. Wenn Sie das jetzt, diesen Tipp geben Sie mit, es sitzt jetzt jemand bei uns in Salzburg im stillen Kämmerchen und sagt, soll ich jetzt gründen, soll ich nicht gründen? Ich habe hier die Idee oder was auch immer. Oder mir fehlt ein Teammitglied, um hier wirklich reinzustarten oder vielleicht auch die finanziellen Mittel. Was sind so die runtergebrochen Ihre drei Eigenschaften, wo Sie sagen, die wir jetzt brauchen?
Ja, eine habe ich schon genannt, das ist die Hartnäckigkeit, authentisch sein und nicht aufgeben. Das ist die Hartnäckigkeit wieder. Ne? Mhm. Aber ich habe mir auch mal ein paar Fragen zusammengeschrieben aus einem anderen Interview. Ich weiß nicht, vielleicht helfen die was. Ja? Das hängt schon ein bisschen ja, mit unserer Haltung zusammen. Ne? Also die Frage, welchen Sinn hat das, was wir tun? Ne? Macht es für mich einen Sinn? Mhm. Macht es für meine möglichen Kunden einen Sinn? Und macht es für Mitarbeiter einen Sinn? So, und wenn ja, wie kommuniziere ich diesen Sinn? Mhm. Ja, also das heißt, die Kommunikationsfähigkeit würde ich da dazu nehmen, zu diesen zwei vorher genannten. Mhm. Also du musst diesen Sinn der Sache gut kommunizieren können. Mhm. Ja, also über die Sinnfrage erschließt sich alles. Ja. Und wenn Sie die Sinnfrage gut vermitteln können, erstmal den Sinn erkennen und dann gut vermitteln können, dann haben Sie Kunden. Ja. Und dann haben Sie Mitarbeiter, die auch gerne beim Unternehmen arbeiten. Aber es ist immer die Frage des Sinns, nicht des Know-hows, sondern des Know-why. Ja.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlussstatement und ich glaube, da kann man auch nicht viel hinzufügen. Die Sinnfrage, glaube ich, werden wir uns auch stellen, beziehungsweise viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie diese Ausgabe des Let's Talk Leadership Podcasts hören werden. Vielen, vielen Dank, Herr Kühner, für das sehr umfangreiche und informative Gespräch. Ich glaube, wir haben hier sehr toll hinter die Kulissen von DM blicken dürfen und auch ein bisschen ja, in Sie hineinhören, wie es denn in Ihrer Position als Geschäftsführer hier abläuft. Deswegen bedanke ich mich noch einmal recht herzlich bei Ihnen und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Ja. Es war auch eine Herausforderung.
Danke sehr.
Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.